Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und wir begrüßen alle Hartgesottenen am Markt zur Folge Nummer 163. Und heute geht es um Buffetts Neuzugänge.
Genau.
Philipp.
Also was liegt Neues auf dem Buffet
von Buffett? Ja, könnte man sagen. Das ist immer sehr, sehr spannend, weil doch sich immer einiges ändert bei Buffett. Und doch bevor wir hier erstmal einsteigen, Philipp, was erwartet uns heute? Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht heute den Global Dream. Ich bin gespannt, ob du weißt, was das ist. Die Entlassungswelle. Es gab wieder einige Entlassungen diese Woche.
Okay.
Dann sprechen wir über den neuen TeamViewer-Investor. Wir sprechen über unsere Community, über ein neues Format. Wir sprechen über Stahl aus Deutschland und The Rising Dividend und alles, was super gut wird. Dann gibt es natürlich wie immer das Depot-Update zu Warren Buffett. Er hat einiges ge- und verkauft sowie nachgekauft. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und dann gibt es natürlich wieder mal eine schöne Investment-Idee. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Lass mich raten, Quartalszahlen sind mit dabei.
Genau, richtig. Es geht um einige Unternehmen aus dem Quartals oder die, die auch berichtet haben bisher. Dann sind wir ein Service-Podcast und dem möchte ich aller Ehre machen. Mhm. Außerdem hat Meta was Neues und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Außerdem gibt es noch etwas von einem deutschen großen Unternehmen.
Ja.
Sowie, von einem großen deutschen Unternehmen auch was Negatives zu berichten und dann natürlich auch eine Investmentidee. Also spannend heute.
Bevor ich dich jetzt in die Quartalszahlen stürzen, lasse, haben wir natürlich eine Bitte. Wir brauchen eure Unterstützung, damit unser Projekt weiter vorankommt. Das bedeutet, abonniert uns bitte auf YouTube, gebt uns ein Like, aktiviert die Glocke, gebt uns 5 Sterne auf Spotify sowie auf iTunes. Man kann auch beides sogar machen, habe ich gehört.
Folgt.
Und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram, weil auf Instagram ist unser Top der Woche auch diese Woche entstanden. Super gut, super toll. Einen kleinen Teaser zeigen wir auch nochmal allen hier heute schon auch auf YouTube.
Diese Folge wird präsentiert von Rockets Investment.
Und dann würde ich sagen, Marcel, du hast heute die Ehre. Einmal kurz, ich springe jetzt schon auf die Plattform und du sagst uns, in welches Immobilienprojekt wir heute investieren. Man kann ja Crowdfunding über die Rockets machen. Man kann aber auch in grüne Startups investieren oder auch über die Lion Rocket in mittelständische Unternehmen. Und wir wollen an dieser Stelle natürlich auch verkünden, wir haben uns diese Woche geeinigt und wir freuen uns, dass sie auch ein spannender Werbepartner 2023 auch bieten werden, also sein werden auf unserer Plattform. Und weißt du, was mir richtig gut gefallen hat?
Okay.
Sie haben von sich aus gesagt in dem Gespräch, Mensch, Philipp, was uns auch wichtig ist, sollte mal was schief gehen, berichtet bitte darüber.
Ja.
Also seid transparent und sagt nicht oder kehrt es unter den Tisch so. Also tatsächlich, und ich zeige es einfach mal ganz kurz, Transparenz wird ja auch bei uns einfach wirklich groß geschrieben. Aktuell investiert, weißt du gerade, wo deine ganzen Millionen liegen?
Ja, in irgendwelchen Immobilien.
Also 3.550 Euro haben wir investiert, also haben wir bis jetzt investiert. Aktuell veranlagt 3.300. Wir haben schon zurückbekommen mit Zinsen und Rückzahlung 305 Euro. Also kann sich tatsächlich sehr, sehr sehen lassen.
Genau, ne? Transparente halber, und das ist ja auch ein Thema, was man auch immer wieder ansprechen muss, die Risiken, wenn man 8 oder 7% bei den Projekten bekommt, sind natürlich die Risiken da, und das ist auch schön. Wir können transparent berichten, dass wir bisher noch keinen Ausfall haben.
Nein.
Wir sind schon länger dabei und haben jetzt schon einige Projekte auch mitfinanziert und bisher also nur positive Erfahrungen gemacht. Natürlich heißt das nicht, dass es auch beim nächsten Mal schiefgehen kann, aber bisher muss man sagen, Chapeau.
Zum Beispiel bald laufen auch unsere 250 Euro aus, die wir zu 6,75% angelegt haben bei der Zauritzer Obermain Wohnbau GmbH. 1 Jahr und 6 Monate. Danach kommt auch Augsburg Oberhausen, ist schon zurückgezahlt. Also wirklich, es gefällt uns richtig gut. Wie gesagt, wir packen euch den Link in die Shownotes. Und jetzt, Marcel?
Genau, die aktuellen Möglichkeiten zum Investieren sind unter anderem zwei grüne Investments, unter anderem auch die Süßkartoffelvielfalt, die hier geboten wird, ein Unternehmen, und 4 Immobilieninvestment-Möglichkeiten und vor allen Dingen eben alles auch in Österreich. Und da haben wir zum Beispiel in der Hüttergasse 15 in Wien eine Möglichkeit. Philipp, ich würde sagen,
halbjährliche Zinszahlung,
genau.
8%, 3 Jahre. Und Marcel, dann würde ich sagen, ich investiere jetzt hier schon live.
Und ich gehe zu den Quartalszahlen.
Und du gehst zu den Quartalszahlen. Wie viel möchtest du investieren? Mindestens 250 Euro.
Klassisch.
Wir machen die 250.
Gönnen uns.
Gönnen wir uns. Dann natürlich ganz wichtig, das haben wir im Vorfeld schon gemacht. Ihr müsst euch natürlich alles durchlesen. Die AGBs, Widerrufsrecht, Darlehensvertrag und auch die Vermögensanlageinformationsblatt. Dann natürlich muss man auch ganz klar sagen, hier sind Risiken. Diesen solltet ihr euch natürlich auch stellen und ihr solltet euch auch bewusst sein. Wir lassen das Ganze per Lastschrift einfach einziehen und das finde ich auch einfach cool, dass wir das so machen können. Wir haben keinen Gutschein, wir haben aber noch Bonuspunkte. Also danke natürlich an alle, die sich auch über unseren Link anmelden. Und dann würde ich sagen, Marcel, darf unser Name öffentlich geteilt werden? Das ist selbstverständlich. Und Investitionen abschließen. Und jetzt, herzlichen Glückwunsch, Marcel. Du hast gerade investiert. Und jetzt, hau mal einen raus und sag mal, wir freuen uns. Was gibt es denn Neues in der Welt der Quartalszahlen?
Ja, also Nvidia hat präsentiert und hier muss man sagen, war der Gewinn teils deutlich unterboten. Also das war nicht sehr berauschend. Auch der Umsatzrückgang, der war von vornherein klar.
Mhm.
Aber dieser ist zum Glück nicht ganz so stark ausgefallen wie erst erwartet. Also hier etwas Kleines Positives. Der Ausblick mit 6 Milliarden Dollar ist auch etwas geringer, als man vorher prognostiziert hatte. Analysten erwarteten eben hier 6,14 Milliarden, also auch hier 140 Millionen weniger als gedacht. Trotzdem muss man sagen, das Highlight, lieber Philipp, ist weiterhin das Rechenzentrengeschäft. Weiterhin 31% gewachsen, das ist schon ziemlich deutlich und macht mittlerweile 3,83 Milliarden Dollar Umsatz. Alleine das ist natürlich schon, ich sag mal, ein positives Verlaufen des Geschäfts. Die Lagerbestände aus dem Grafikkartengeschäft, die werden jetzt nun endlich bereinigt, also die waren einfach zu viele, weshalb man auch hier natürlich auch ein paar Probleme hatte. Und der CEO kündigt auch jetzt Platz für neue Produkte an und deswegen die Aktie gar nicht so negativ, sondern relativ positiv, zumindest dann am Ende des Handelstages auch relativ neutral. Auch das muss man sagen, bei den Zahlen durchaus hätte man auch deutlich höheres Rot erwischen können, aber das heißt auch, dass hier die Verkäufer schon bereits verkauft haben. Deswegen habe ich auch oder haben wir auch mit Hartgesottenen begrüßt heute,
ja.
Denn offensichtlich ist es eben so, dass doch die meisten, die verkaufen wollten, auch schon verkauft haben und deswegen hier so eine gewisse Ruhe reinkommt, auch wenn die Zahlen man nicht ganz so gut geliefert haben. Ganz im Gegenteil zu Z Limited. Auch hier gab es Zahlen Anfang der Woche. Der Verlust ist unerwartet deutlich gut gewesen, also nicht so hoch wie erwartet, muss man sagen, statt den erwarteten 66 Cent, es waren 66 Dollar Cent je Aktie, das waren 29 Dollar Cent weniger Verlust als eben erwartet. Der Umsatz ist um 18,5% angestiegen Und das heißt 190 Millionen sogar übertroffen auf 3,2 Milliarden Dollar in einem Quartal. Also wir sehen, Sea Limited ist auch kein kleines Unternehmen mehr. Davon sind es fast 2 Milliarden Dollar Shopee E-Commerce-Umsätze. Also das ist ja im Prinzip das Hauptgeschäftsmodell von den drei Säulen, die sie haben. Wächst weiterhin und E-Commerce ist ja aktuell eigentlich eher im Gegenwind. Plus 32%. Also wir sehen, hier läuft es noch bei Shopee. 7.000 Mitarbeiter sind im vergangenen Quartal abgebaut worden. Also auch am Kostensenkungsprogramm lässt man hier nicht wirklich zweifeln, wobei das sogar eher überraschend kam. Und die Aktie, Philipp, plus 40%.
Unglaublich.
In die Höhe geschossen. Ziemlich gut.
Ich muss aber dazu sagen, man muss auch jetzt aufpassen, hier ist jetzt schon wieder sehr viel eingepreist, weil wenn wir uns die Umsätze anschauen, das Wachstum, das geht brutal runter, ne? Also wir hatten März 2021 146%. Ich spreche jetzt über die Quartalsentwicklung. Ging nochmal hoch, 158% zu wachsen in einem Quartal ist natürlich brutal, aber das war auch der Peak. 121, September, Dezember 21, 105, März 22, 64, Juni 29, September jetzt 17,37. Also es ist nicht mehr dieses Hyper-Growth-Unternehmen, was wir einfach bis jetzt kannten. Und
aber das ist auch
ich wäre vorsichtig
jetzt. Ist aber hier eingepreist.
Ja, nicht klar.
Die, weil die Aktie ist natürlich so deutlich runtergekommen, dass man natürlich dieses, ich sag mal, Abbremsen des Wachstums, was natürlich auch logisch ist, ab einer gewissen absoluten Zahl ist es natürlich nicht mehr so leicht zu verdoppeln, ist ja keine Frage.
Also Wahnsinn, die Aktie
aber trotzdem gut.
Fast 300% trotzdem gemacht in 5 Jahren.
Genau, und ist jetzt trotzdem schon 70-80% vom Hoch entfernt. Also hier sieht man, ist auch schon sehr viel eingepreist, weshalb natürlich die 40% eher nachvollziehbar sind. Ich meine, von dieser Basis sind 40% jetzt auch kein annäherndes Wiedergutmachen Richtung Allzeithoch. Also das ist ganz klar. Ganz frisch die Zahlen von Palo Alto. Super spannend, weil auch hier der Gewinn deutlich übertroffen wurde. 14 Dollar Cent mehr als erwartet pro Aktie. Und jetzt heißt es am Ende, ein Ergebnis blieb von 89 Dollar Cent. Je Aktie, was also schon prozentual ein sehr deutliches Übertreffen ist. Auch umsatzseitig ist man mit 25% gewachsen. Und das heißt, dass man 10 Millionen Dollar übertroffen hat, also mehr eingenommen hat, als das erwartet wurde. Der Ausblick für das kommende Quartal soll weiterhin zwischen 21% und 24% Wachstum liegen. Finde ich sehr solide. Gesamtumsatz soll im Gesamtjahr auch auf über 20% steigen. Auch das also top, muss man sagen. Die Aktie knapp 10% im Plus, zeigt sich also hier auf der Gewinnerseite. Mir gefällt das sehr, sehr gut und zieht auch den gesamten Sektor mit hoch. Wenn man heute mal beobachtet, heute zur Aufnahme Freitag, dass auch die anderen Cybersecurity-Unternehmen heute deutlich im Plus sind. Das sind also doch sektorentscheidende Ergebnisse.
Ich bin auch hier wieder gespannt, wie sich das mit dem Wachstum jetzt entwickelt. Also wir hatten ja auch Peak gesehen im Oktober 21 mit 31,86% im Quartal. Jetzt hast du gesagt, es geht runter auf 24. Die Aktie ist wieder sehr, sehr gut gelaufen. Aber ich glaube, wir sehen jetzt hier einfach, der Markt wartet noch ein bisschen ab. Wo geht's jetzt hier hin? Also glaubst du, es wird hier charttechnisch bald schnell auf neue Allzeithochs gehen? Wir sind ja jetzt gerade so in dieser 52-Wochen-Phase so eher so in der Mitte, Tendenz eher nach unten.
Also man muss ja sagen, Palo Alto ist so mit der stabilste Tech-Wert, ja, den es aktuell mitgibt. Also sie sind ja kaum runtergekommen und vom Hoch knapp 220 sind wir jetzt bei 170. Aber das ja auch nur vom Hoch aus. Die Basis ist ja deutlich tiefer und da liegt sie sehr, sehr stabil. Im Zweifel ist sie mal auf 140 kurzzeitig runter, wer die Chance nutzen konnte, hat das eben machen können. Aber letzten Endes sehr, sehr stabil für einen Tech-Wert und man zeigt auch an den, oder man sieht auch an den Quartalszahlen, dass es sehr, sehr stabil verläuft, das operative Geschäft eben auch dem Ganzen gerecht wird. Und ich glaube, da sind sie tatsächlich
seit einem Jahr schön, aber trotzdem eher eine Seitwärtsphase, ne?
Ist ja aber gut so, ne? Wenn andere in der Abwärtstrend sind,
vielleicht wir haben gerade bei Sie gesehen,
ist das ja durchaus machbar oder eben tatsächlich dann Einstieg, wenn der Ausbruch kommt nach oben, weil dann kommt natürlich sehr viel, also man muss ja mal sehen, hier staut sich so ein bisschen, bei so einer Seitwärtsphase staut sich so eine Art Kaufdruck auf, wenn das Geschäft ja läuft und irgendwann platzt das durch diesen Ausbruch und dann gibt es eine Neubewertung und die kann durchaus auch wieder hier 40-50% betragen in relativ kurzer Zeit. Man muss natürlich den Ausbruch abwarten oder man bleibt einfach dabei, wenn man schon investiert ist.
Sie sind und halt positiv, ne? Also sie sind
alles top.
Sie verdienen Geld. Das gefällt mir richtig gut. Als Peer Group Win spuckt uns hier Seeking noch aus, CrowdStrike natürlich, Zscaler, Checkpoint Software,
Fortinet
auch noch mit dabei. VMware würde ich jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Aber ich glaube, es könnte eine super Sparplanaktie sein. So eine Seitwärtsphase, da brauche ich, habe ich jetzt persönlich keine FOMO zu sagen, oh mein Gott, komme ich jetzt hier nochmal rein oder nicht?
Nein, das ist klar, ja, das
stimmt. Eine schöne Sparplanaktie.
Hat auch den Vorteil, dass die Aktie, ich sag mal, in dem Sektor Cybersecurity sehr stabil verläuft.
Man muss nicht mit allzu großen Schwankungen auskommen. Und man sieht auch, dass es operativ eher stabil läuft und ich sag mal trotzdem auch wieder an Dynamik gewinnen kann, weil die Nachfrage ist ja ungebrochen hoch, auch in dem Sektor. Cisco Systems hat ebenfalls Nachfrageschübe. Und zwar muss man sagen, Umsatz 5,7% ist jetzt natürlich nicht annähernd vergleichbar mit den anderen Unternehmen, die wir bisher hatten, aber um 340 Millionen geschlagen. Das ist durchaus ordentlich und hat mittlerweile einen Quartalsumsatz von 13,63 Milliarden Dollar. Nicht ganz schlecht, der Gewinn wurde um 2 Dollar Cent geschlagen. Das ist auch sehr solide und der Ausblick soll mit 4,5-6,5% im kommenden Quartal wachsen. Also umsatzseitig, aber auch fürs Gesamtjahr soll es eben 4,5-6,5% nach oben gehen. Das ist natürlich relativ defensiv. Wir reden ja hier von einem Value-Tech-Wert, muss man ja sagen. Und was Cisco-seitig eben auch bekannt wurde, dass die Kunden alleine durch die Energiesparmaßnahmen die Router wechseln zum Beispiel. Also die haben jetzt eine neue Router-Generation.
Energieklasse A.
Ja, im Prinzip schon, weil die jetzt tatsächlich nur noch 5% des Energieverbrauchs im Vergleich zu den älteren Generationen.
Ach so.
Das ist schon ziemlich viel Ersparnis und da macht es natürlich Sinn, wenn man doch einige große Rechenleistungen hat und da auch relativ viel IT-Infrastruktur betreibt im Unternehmen, dass man dann sagt, okay, ich rüste hier wieder um. Das heißt, wieder neuer Umsatz für Cisco. Und Philipp, das wusste ich auch erst nicht, 99% der, ich sag mal, der Gerätschaften können sie durch den Zweitmarkt wieder verwenden. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt einmal austauscht und sagen die Firmen, ja, ich will jetzt die neuen Router haben, die alten Router dann quasi, also bestenfalls schicken sie es zurück an Cisco, die können damit viel anfangen. Aber auch der Zweitmarkt scheint weiter zu boomen, dass man eben sagt, okay, selbst die alten Router von Cisco sind noch deutlich effizienter und schneller, als es eben unsere ganz, ganz alten sind. Und ist auch, ich sag mal, gelebter Klimaschutz, muss man ja sagen. Klar. Weil man hier natürlich auch für die Nachhaltigkeit dann leben kann. Also Cisco entwickelt sich in meinen Augen immer noch positiv, aber natürlich relativ ruhig. Ja, das ist natürlich eine andere Ebene, als ich sag mal, andere Tech-Werte.
Ich bin total gespannt. Also die Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze nächstes Jahr um 5,6% wachsen, dann um 4, dann um 3. Dann die Gewinne sollen um 5,4% steigen, dann um 7, um 5,6. Also die 7 könnte natürlich dann auch wieder sein, dass wir vielleicht schon mit Aktienrückkäufen rechnen. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Aber das Wachstum ist seit Jahren immer so zwischen 0 und 5%. Genau. Jetzt ist natürlich interessant, stell dir mal vor, wir haben Aktienrückkäufe in Höhe auch immer so zwischen 0 und bis zu 8% der Aktien. Das macht mir dann immer so ein bisschen Bauchschmerzen, aber beim Umsatz geht es ja noch. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, das operative Einkommen. Ich glaube, da ist man auch, habe ich vorhin etwas gelesen, dass sie auch so in so einer Transformation sind. Sie wollen Abo-Dienstleistungen anbieten, weil du hast tatsächlich jetzt seit 2017 ging das operative Einkommen um 1, oder warte, wir machen es am besten mit dem Earnings per Share. Und da haben wir tatsächlich auch rückläufige Zahlen teilweise, also vom Wachstum her. Mal minus 9%, mal 0,67% hoch, dann mal 12%. Also ich glaube, das Unternehmen, würde ich tatsächlich sagen, ist aktuell in der Konsolidierung.
Genau, ja.
Sie sind sehr, sehr groß, 182 Milliarden Market Cap, KGV von 13, 3,26% Dividende, Short-Quote unter 1%. Also ich glaube, ich würde hier keine großen Sprünge jetzt kurzfristig erwarten. Ich glaube, in einem soliden Depot, großem Depot, weil man sagt, man will ein bisschen Stabilität
und ein bisschen rein
haben. Ja, Dividende tatsächlich würde ich überlegen, sogar wieder anzulegen. Ja. Man sollte keine großen Dividendensprünge erwarten. Die Aktie hat in den letzten 5 Jahren 30% gemacht, in 10 153, in einem Jahr 11%, year to date ist minus 25%. Ja, ich glaube, es gibt nicht große Für und auch nicht große Wider.
Genau, also sie sind an sich stabil, ist ein Value-Tech, ist natürlich auch begrenztes Risiko auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch eine begrenzte Chance.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was es auf den Punkt bringt. Ich vergleiche es ein bisschen mit Oracle, wobei Oracle jetzt zuletzt eben die Transformation schon geschafft hat und jetzt tatsächlich sehr, sehr gut Dynamik gewinnt. Und
Oracle verkauft hier mehr Software.
Ja, ich meine, ich vergleiche sie als an dem Stand der Prozedur, dass man sich ein bisschen umwandeln muss. Und ich glaube, da sind sie eben, ist ja Oracle schon deutlich weiter. Sie haben es geschafft, jetzt wieder richtig Wachstum zu generieren. Und Cisco würde es sicherlich auch gelingen mit dem ein oder anderen Schachzug und sind eben da, zumindest in diesem Transformationsprozess, auch schon fortgeschritten, aber eben noch nicht an dem Punkt, wo Oracle sein könnte.
Oh, Oracle riesig schon, ne? 215 Milliarden Market Cap.
Boah. Ja, genau, aber durch die Cloud natürlich ein super Wachstums.
Wahnsinn.
Ja, bringen sozusagen. Kommen wir noch zu Tencent. Ich wollte noch mal eine chinesische Aktie, denn diese Woche gab es ja auch von Alibaba Zahlen, auch von Tencent. Und bei Tencent fand ich es sehr, sehr auffällig, dass der Umsatz wieder um knapp 2% zurückgegangen ist. Und hier bezieht man sich natürlich auf die lahmende Wirtschaft in China, die natürlich viel Gegenwind hat, auch natürlich aus bekannten Gründen, ne, die immer wieder erneuten, auffrischenden Lockdowns. Und das kommt natürlich hier auch nicht so gut an. Und man hat tatsächlich 66% der Investitionen zurückgefahren. Das ist natürlich sehr, sehr viel, wie ich finde, also im Vergleich zum Vorjahr, also des gleichen Quartals. Der freie Cashflow wiederum ist um 15% gestiegen, zeigt also auch hier, dass man zumindest wirtschaftlich sehr gut dasteht. Und was ich sehr spannend finde, der Anteil an Meituan, das ist ja der Online-Shopping, Essenslieferant ist es genau, wird ja als Dividende ausgeschüttet. Das finde ich ziemlich krass. Also man hat 17% des Unternehmens, das sind etwa 20,3 Milliarden und die werden als Entschädigung dafür, dass man kein Wachstum mehr präsentieren kann, als Dividende ausgeschüttet. Ziemlich heavy, ne?
Weißt du, ja, Wahnsinn.
Ja, tatsächlich Wahnsinn.
Hatte ich gar nicht so mit auf dem Schirm. Weißt du, was ich jetzt wieder spannend finden werde? Wir haben ja letzte Woche oder diese Woche gesehen, G20-Gipfel. Es scheint so, dass China wieder zurückkommt und man sagt sich ja auch immer, politische Börsen haben kurze Beine, nach 18 Monaten ist eigentlich schon wieder alles vergessen. Meine Prognose ist, wir werden jetzt bald wieder auf zahlreichen Plattformen, wo es um Aktien geht, auf YouTube und Instagram wieder sehen, China ist back, wieder investiert, Chance hier, Chance da. Wie schätzt du das ein? Also bist du jetzt jemand, der sagt, es würde mich jetzt doch interessieren, wieder im chinesischen Markt zu investieren, oder bleibst du bei uninvestierbar? Also zum aktuellen Zeitpunkt.
Ja, genau. Wir hatten ja vor kurzem erst darüber gesprochen und ich sag mal, das Ganze kann man aus zwei Brillen sehen. Also einmal aus der komplett unemotionalen Seite, dass man sagt, es geht nur um Rendite und ich glaube, da ist einiges drin jetzt. So langsam dreht sich China so zumindest erstmal wieder zum, naja, wir müssen ja wieder wachsen, wir müssen unserer Bevölkerung wieder unser Versprechen einhalten, dass die Wirtschaft auch wieder läuft. Und das kann man natürlich mitnehmen als Investor und ganz kaltblütig natürlich reingehen und sagen, okay, ich werde hier diesen kurzfristigen oder mittelfristigen Aufwind auch wieder mitnehmen. Ja. Ist ja auch völlig in Ordnung, hätte ich gar kein Problem damit.
Würdest du es machen?
Ich werde es deswegen nicht machen, weil ich mich natürlich mit den Unternehmen identifizieren möchte. Also im Depot, ich möchte dahinter stehen, möchte mein irgendwo was Greifbares haben. Und da ich gesagt habe, also auch für mich natürlich entschieden hatte, okay, China, diese Willkür ist jederzeit, kann jederzeit zurückkommen, bin ich deswegen raus. Kann aber verstehen, wenn jemand ganz kalt drauf wird, ja, hier die Aktie sieht günstig aus, jetzt läuft sie wieder ein bisschen besser, Wachstum kommt zurück und deswegen kommen auch die Renditen. Keine Frage, ist kurz- bis mittelfristig sicherlich machbar, vielleicht auch langfristig, keine Frage. Ja. Auch das, wenn die KP sich besinnt und ich sag mal, diese Eingriffe in den Markt, wie sie getätigt haben, mit Gewinnmitnahmen oder Gewinnwegnahmen, muss man ja sagen, also erhöhte Sondersteuern. Wenn das alles wegbleibt und fernbleibt, sehe ich da auch weiterhin gutes Wachstum, keine Frage.
Also ich bin gespannt. Ich glaube,
wie siehst du's?
Also für mich, ich war ja nie wirklich dort investiert. Ich sehe es aber trotzdem so, dass ich weltweit investiert sein möchte. Deswegen bespare ich ja auch den FTSE All Country World. Also da ist ja eh alles drin. Aber so ein Einzelunternehmen, da bin ich einfach zu wenig drin in diesem Markt. Also da tatsächlich die Unternehmen, die nur in China Umsätze machen,
na gut,
da bin ich einfach raus, ja.
Da gibt es auch ein paar, die ich sag mal, außerhalb, ne, Xiaomi ist genau. Ja, 50%.
Also da, wenn ich investieren müsste, dann würde ich mir eher die auch angucken, die ein bisschen weltweit westlich unterwegs sind. Aber es ist natürlich schwierig, wo entwickelt sich die ganze geopolitische Lage hin. Ob man das möchte, ich kann jeden verstehen, der sagt, er macht das. Also es gibt ja auch Leute, die investieren in Rüstung, mache ich ja auch schon.
Alles gut.
Okay. Also deswegen auch Öl.
Ja, keine Frage.
Ist natürlich schwierig.
Mir geht es ja nur um den Eingriff.
Genau.
Also mir, moralisch, klar, keine Frage.
Das, ne? muss jeder selber entscheiden.
Genau. Das ist immer zum Glück in der freien Entscheidung.
Ja.
Aber für mich wäre es wirklich nur dieser Eingriff, dass die KP jederzeit zugreifen kann. Und wer in China investiert oder von China profitieren möchte, von dem grundsätzlichen Wachstum, was natürlich
da würde ich aber eher einen ETF machen.
Nein, noch anders. Nee. Ich würde einfach die Unternehmen, die ich im Depot habe, mal durchsuchen, wo die, ob die in China Umsatz machen. Und ich sag mal, da ist man ja mit Apple auch schon gut dabei und hat natürlich auch andere Unternehmen, die in China Umsätze machen. Genau, und da würde ich einfach darüber gehen. Das ist genauso chinesisch abgebildet wie direkt in chinesischen Unternehmen. Am Ende vielleicht sogar noch erfolgreicher, weil man den Rest mit dabei hat.
Das stimmt. Kennst du
Noble Dream?
Ja, du bist ja jetzt bald in Wismar nächste Woche.
Und
da gibt es eine Werft, die MV, die sind leider insolvent und die haben gebaut an dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Und es sollte das größte Casino der Welt werden, das schwimmende Casino. Und jetzt hat die Woche, und ich habe es gar nicht groß mitbekommen, sondern nur so nebenbei, aber ich finde es ganz interessant, Disney sich dazu entschieden, sie kaufen diesen Dampfer,
ja,
bauen ihn um zu einem familienfreundlichen Dampfer.
Gehört also auch dir jetzt.
Genau.
Und mir auch.
Und auch dir, genau. Sie, ursprünglich sollten 9500 Menschen Platz finden. Und Disney lässt das jetzt 342 Meter lange und 46 Meter breite Schiff umbauen, das am Ende 6300 Passagiere, 2300 Crewmitglieder und 20 Decks hier Platz haben werden.
Wow.
Unfassbar, heavy, tatsächlich. Und ein Analyst hat auch geschrieben, und das, da gehe ich auch schon wieder mit, Disney hat einfach den Vorteil, sie binden die Kunden, die, für, also wenn du da mit Mickey auf einmal auf Kreuzfahrt gehen kannst, was soll denn da noch kommen?
Besser geht's nicht.
Ja, also was soll da noch kommen? Finde ich ganz interessant. Ich finde es auch super gut, dass Disney einfach in verschiedene Sektoren hinein investiert und natürlich auch Chancen nutzt und nicht nur sagt, Streaming ist alles, sondern auch sagt, wir gehen weiter in die Parks, wir investieren weiter auch in die Cruises, ja, und vielleicht machen wir irgendwann ja mal auch eine Disney Cruise.
Genau, Podcast vom vom Schiff
quasi. Mit wow, Mickey Mouse. Also gefällt mir richtig gut.
Auch Chancen gut für die Werft, ne?
Ja.
Muss man sagen, weil die natürlich jetzt auch, ich sag mal, nicht drauf hängen bleiben, sondern hier ein bisschen, ja,
genau,
ein bisschen Hoffnung schöpfen.
Und die Disney-Aktie ist ja immer noch richtig nah am 52-Wochen-Tief.
Ja, krass.
Also vielleicht, ich würde nicht gegen Disney setzen.
Nicht mehr.
Und das machen auch definitiv nur 0,9% aller Aktien sind short. Ich würde die Gegenposition einnehmen.
Definitiv. Haben wir ja auch schon ausführlich besprochen.
Ja.
Wir sind ja ein Service-Podcast, Philipp. Und wie oft benutzt du dein PayPal-Konto?
Gar nicht so oft, muss ich ehrlich sagen. Also so mal um Geld hin und her. Aber bezahlen tue ich meistens direkt mit Kreditkarte.
Aber nee, es kommt schon, also ja, einmal im Monat vielleicht, also, oder?
Eher so, nee, das schon öfter. Das also so, um Leuten
einfach mal
Geld zu schicken. Genau, ja, also klassisch, wenn ich, was weiß ich, hier mal golfen gehe und einer bezahlt die Green Fee, dann okay, meinen Anteil überweist. Aber jetzt nicht mehr so häufig. Okay. Also früher schon exzessiver und mehr, aber weiß auch nicht warum.
Okay, denn ab 2023, also sprich jetzt bald ab, ja, Januar, kosten nämlich ungenutzte PayPal-Konten 10 Euro oder eben das Guthaben, was noch drauf ist. Das heißt nämlich, wenn Kunden inaktiv sind, also inaktive Konten, sollen eben da auch abgeschöpft werden und dann auch später geschlossen werden. Und diese Inactivity-Gebühr, so nennt sie PayPal selbst, steht jetzt in den neuen AGBs und greift eben nur bei Konten, die 12 Monate nicht genutzt wurden. Da gehörst, okay, du also nicht dazu und ich, puh, in dem Falle auch nicht,
Glück,
weil ich dir ja auch regelmäßig Geld rüberschiebe, weil, bitte, wir heute mal gegessen haben zum Beispiel.
Ja.
Und also der Grund dafür, was PayPal anbringt, ist natürlich, dass der Wert für die Kunden gestiegen ist. Also es ist eine sehr, sehr breite Plattform mittlerweile und man kann auch einiges machen. Deswegen möchten sie es auch nicht mit inaktiven Konten, ich sag mal, blockieren. Ist ja auch alles irgendwo auch eine gewisse, ja, Serviceleistung, die da nicht genutzt wird. Und ja, was aber wichtig ist, das Guthaben kann nicht ins Minus laufen. Es kann also nicht sein, dass wir jetzt 2 Euro drauf hast und dann 10 Euro abgezogen werden. Das passiert natürlich nicht. Deswegen maximal 10 Euro die Gebühr. Natürlich ein kleiner Umsatzbringer für tote Konten, muss man ja sagen, weil Menschen, die sie nicht nutzen, werden, ja, dann, ich sag mal, auch, sind ja kein Verlust am
Ende. Aber ich glaube, die werden gehen. Oder glaubst du, du wirst jemanden damit motivieren?
Ach so.
Die werden ja eh geschlossen. Also erst nimmt man ihnen 10 Euro ab und dann fliegen sie raus. Und
wenn es dann so bleibt, dann fliegen sie raus, ja. Also so habe ich es gelesen. Vielleicht habe ich mich verlesen, aber im Prinzip ist es tatsächlich so. Und so,
das ist Austrittsgeld.
Naja, aber es ist auch mutig, dass man sagt, okay, dann nimmt jetzt die Konten raus, die jetzt eh inaktiv sind und konzentriert sich auf die Kunden, die da sind.
Also das ist ja, aber das ist ja dann nur nochmal abschöpfen.
Das,
also man könnte ja einfach auch sagen hier,
genau,
ja, Service für die Kündigung.
Tja.
Das, ja, ist ja hier wie bei der Sparkasse.
Genau. Nee, also da wir ein Service-Podcast sind und falls die Hörerinnen und Hörer eben sagen, Mensch, mein PayPal-Konto ist jetzt schon seit mindestens 15 Monaten unangerührt.
Auf jeden Fall mal mit den Eltern und Großeltern also sprechen.
Kurz, ja, oder einfach mal kurz was rüber überweisen oder eben tatsächlich einfach mal noch das Geld wegnehmen.
Damit ich finde, PayPal ist eine Aktie, die ihr ganzes Potenzial gar nicht nutzte. Ich finde, sie haben einen riesen Kundenstamm. Sie könnten eigentlich eine richtig geile Super-App bauen für das ganze Thema Finanzen, Kredite, Aktienhandel. Die könnten so viel machen und irgendwie, also ich finde, das ist der, für mich persönlich ist das der Schritt in die falsche Richtung.
Okay.
Ja, also ich finde, da ist einfach, ja, dann lieber doch sagen, jetzt auf einmal du kriegst, wenn du ein Konto hast, gibt's ja wie bei Kreditkarten, dann, dass man sagt, es kostet dich im Jahr 10 Euro, aber dafür hast du dann eine Auslandskrankenversicherung.
Ja, irgendein kleinen Vorteil, ne?
Ja, irgendwie ein Goodie. Aber jetzt ist er, also, das ist ja Wahnsinn.
Ja, naja, mal schauen. Also, wie sich das entwickelt und ja, ich kann schon vorstellen, also ich kann nachvollziehen, dass man sagt, okay, ungenutzte Konten.
Ich bin gespannt, wie viel da rumkommt.
Eine Datenleistung. Das geht ja wahrscheinlich nicht mal nur unbedingt, es geht ja eher darum, einen Anreiz zu setzen und sagen, komm, nutzt mal unsere PayPal-App wieder. Ich glaube, das ist eher der Hintergrund der Geschichte.
Klar.
Dass man sagt, okay, ja, also, einfach an den Fokus der Kunden rücken und dann werden sie den Vorteil ja kennen und wahrscheinlich sogar hantieren damit. Und ich sag mal, zuletzt, auch jetzt mit Amazon, die Kooperation wirkt ja so langsam, also Venmo ist ja da.
Günstig ist das Unternehmen. Absolut. Ne, machen wir uns mal nichts vor. Sie sollen laut Analysten nächstes Jahr um 8%, dann um 10% und um 13% wachsen. Also vielleicht kommt hier doch die super App. Ich persönlich finde, wie gesagt, sie haben so viel Potenzial, aber sie lassen echt viel liegen.
Ja, das wird sich dann zeigen, wie es sich jetzt eben auch entwickelt, wenn vielleicht auch die Märkte wieder ein bisschen positiver sein sollten.
Wir sehen ja aktuell auch ganz oft, oder man hört, Entlassungswellen reißen gerade ab. Und
ja,
ich
auch
möchte
bei uns hier, dieses Jahr im Podcast, ne, sehr oft.
Ich möchte dich tatsächlich jetzt nochmal kurz auf den neuesten Stand bringen, weil doch viel passiert ist. Und ich frage mich, sind wir eher am Ende dieser gesamten Entlassungswelle oder beginnt sie gerade erst mittelfristig? Wo stehen wir? Roku, 7% der Mitarbeiter. Cisco, 5%. Amazon, 3%. Und ein Einstellungsstopp für Q1, auch selbst für ABS.
Ja.
Finde ich krass. SimilarWeb, 10%. UiPath, 6%. Asana, sieht man häufig aktuell, glaube ich, sogar Werbung im Fernsehen.
Ja.
9%. Und Illumina, 5%.
Ja, klar. Kostbar.
Ich wundere mich immer so, bei Asana, das ist ja so ein... Warum, also die Werbung, ist das dafür gedacht, dass du jetzt zu Hause sitzt, du denkst an die Arbeit, du guckst an die Werbung und sagst, boah, das wäre ja so toll, wenn ich mit anderen Leuten noch viel mehr zusammenarbeiten könnte bei mir bei der Arbeit. Und dann gehst du zur Arbeit und sagst, hey Chef, ich brauche Asana.
Ja, also mega beliebtes Tool, ne? Keine Frage. Also scheint auch sehr erfolgreich zu sein, wächst ja wahnsinnig gut. Und ich würde die Aktie jetzt nicht anfassen, aber es ist trotzdem
eine gute Story. Ich bin gespannt, weil wie es hier weitergeht, ich glaube, es wird auch sehr, sehr viel davon abhängen, wie groß die Zinsen nochmal erhöht werden jetzt in den nächsten Zinsschritten, ob es noch welche gibt oder nicht.
Genau, richtig. Das zum einen. Ja. Und ich glaube auch, gerade bei Amazon muss man sich ja nichts vormachen, die haben ja ihre Belegschaft vervielfacht innerhalb von wenigen Jahren. Also ich meine, dass man jetzt mal ein paar Prozent abbaut nach, ich meine, die beschäftigen 1,5 Millionen Menschen auf der Welt. Das ist also direkt. Das ist schon ziemlich heavy, ne? Also ein mega Arbeitgeber, auch in Deutschland, ja, sehr, sehr großer Arbeitgeber und man kann ja meckern, wie man möchte, aber ohne diese Jobs wäre es auch nicht geil.
Definitiv.
Und insofern glaube ich, wenn man da mal ein bisschen runterkommt von dieser Zahl, ist es auch nicht dramatisch und wenn es wieder besser läuft, werden sie auch wieder einstellen müssen. Deswegen, alles halb so wild, alles gehört zur Konsolidierung. Die Frage ist nur, wie lange sie noch anhält. Das ist ganz, ganz klar.
Kommen wir zur KGV 12 Aktie. Und du erzählst mir jetzt, was es so Spannendes gibt, warum das KGV nicht mehr 12 wert ist.
Ja, Mark Zuckerberg hat sich gemeldet, also der CEO und Gründer von Meta oder Facebook ja natürlich erst ursprünglich und jetzt Meta Platforms, durchaus bekannt dem einen oder anderen, sagte den Mitarbeitern des Unternehmens, dass man jetzt eben das Umsatzwachstum von den Chat-Apps, WhatsApp und Messenger, langsam Flügel verleihen möchte. Das ist ja das große Problem, dass man mit Messenger und mit WhatsApp im Prinzip nichts monetarisiert hat bisher, ne? Und das ist eigentlich traurig, dass es so lange dauert, dass man hier, ich sag mal, wie WeChat zum Beispiel, ich sag mal, auch monetarisieren kann.
Ja.
Und das hat man ja bisher nicht wirklich geschafft. Und jetzt hat eben Zuckerberg ein bisschen Druck gemacht und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die Kosten für die Metaverse enormst hoch sind und man es auf der anderen Seite vielleicht einfach ein paar mehr Einnahmen benötigt. Und deswegen gibt es eben jetzt große Pläne zu sagen, okay, wir möchten jetzt hier, also nachdem man ja auch ein paar Mitarbeiter entlassen hat, ein paar 11.000, dass man jetzt tatsächlich auch aus den Apps ein bisschen Geld ziehen möchte. Und bin ich gespannt, wie sie das schaffen, wie sie das umsetzen. Dazu gibt es jetzt noch nichts Konkretes, also habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ist aber eben jetzt so kommuniziert worden. Und wenn das gelingt, ist natürlich, wenn man überlegt, wie viele WhatsApp nutzen, wenn da nur $1 oder $2 irgendwie monetarisierbar wären und das nicht direkt,
sondern vielleicht auch über
Werbung. Ja, kann ja über Werbung sein, ne? Dann würde ich gar nichts zahlen. Bleibt ja weiterhin kostenlos und wenn es da hier und da irgendwo ein Werbe bei den
Stories oder so. Da musst du dann mit Procter & Gamble chatten.
Genau.
Ja. Musst du dann, ob du wirklich die Pampers haben willst.
Ja, also auch Direktkäufe, ne, sind ja auch ein großes Thema. Könnte man ja auch über WhatsApp direkt erledigen, ne? Dass man sagt, okay, man hat, ich glaube, den Newsletter für Rewe zum Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, den kriegst du ja, wenn du möchtest, nicht angemeldet hast, schon immer am Anfang der Woche, wenn die neue Werbung kommt, kannst du den auch per WhatsApp kriegen. Mm. Als Nachhaltigkeitsthema. Also vielleicht kann man solche Dienste irgendwo auch durch finanzielle Mittel da irgendwo noch erweitern. Und Umsatzströme wären gut.
Hier gerade offen und er sagt, we talk a lot about the very long-term opportunities like the Metaverse. Das finde ich ganz interessant, dass er, weil er sagt immer, the next big thing, Metaverse, und jetzt auf einmal sagt er, long term, also weit entfernt noch das Metaverse, but the reality. Aber, ne, und ich habe ja mal gelernt, alles vor einem Aber ist gelogen. But the reality is that business messaging is probably going to be the next major pillar of our business as we work to monetize WhatsApp and Messenger more. Hm. Ja. Und jetzt, hier steht auch noch, in recent months, Meta has started to use WhatsApp more for business-to-consumer interactions, including letting customers get groceries delivered in India and integrating Salesforce CRM to have business chats with their customers.
Genau, jetzt bitte nochmal übersetzen für diejenigen, also, die nicht ganz der englischen Sprache so schnell zu.
Es ist tatsächlich so, dass es mehr business-to-consumer, also wie du gerade schon sagtest, Rewe in Indien kann man sich sogar schon Lebensmittel auch bestellen und das macht man gemeinsam mit Salesforce. Also das Salesforce, das macht natürlich Sinn. Ne? Salesforce hat natürlich auch eine große Kundenbasis und wenn die dann auf einmal ihre Kunden auch noch direkt anschreiben können. Aber würdest du dich freuen, wenn jetzt zum Beispiel Domino's Pizza dir schreiben würde, hey Marcel.
Heute im Angebot, ja.
Heute im Angebot, hast du mal Bock? Hast du Hunger?
Ich muss ja vorher bestätigt haben, welcher Partner das macht. Und bei Rewe ist es ja genauso, ne? Ich kann diese Nummer hinzufügen und dann kriege ich quasi diese Werbung, weil ich das aktiv tue als, ne? Also das ist kein Datenschutzproblem, sondern ist etwas, was ich selber von mir aus preisgebe, weil ich eben diesen Mehrwert haben möchte. Und ich glaube, alleine diesen Diensten, das ist ja auch bei LivePerson ein großes Thema, diese Kommunikation mit über WhatsApp auch, gerade von Unternehmensseite. Und ich glaube, da steckt noch viel Potenzial dahinter, weil natürlich möchte ich für, wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, mein Lieblings irgendwas hat heute Aktionen, ist das durchaus ein Vorteil auch für mich.
Klar. Also ich finde zum Beispiel, Meta sollte PayPal kaufen und eine super App einfach draus machen. Ich könnte ja
WhatsApp direkt mit der...
Ja, und Uber noch dazu. WhatsApp, Uber, PayPal, alles zusammen. Ja. Stell dir das mal vor.
Da werden die Monopolisten auf die Dächer gehen, ja.
Das ist ja sagen, hier, die können ja immer noch hier, wie heißen die anderen, Lyft.
Ja, genau. Ja, nee, da gibt es bestimmt...
Also ich finde, man sollte WhatsApp auch viel mehr zu so einer Super-App machen.
Ja, ja.
Instagram vielleicht auch.
Wir haben ja WeChat angesprochen, ne?
Ist ja, ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Super-Plattform Instagram folgen. Und einer von, jetzt bitte nicht lachen, 4805 Follower oder Followerinnen werden. Mhm. Naja, egal. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Ich bin gespannt. Analysten gehen davon aus, dass Meta nächstes Jahr nochmal einen Umsatzrückgang haben wird, dann soll es aber 5% und 11% nach oben gehen. Gewinne minus 13% und dann nochmal 21% 2024 nach oben. Ja, er ist halt ein Unternehmer, er ist auch ein Einzelkämpfer, er entscheidet auch viel selber, finde ich auch toll. Wenn er nicht an der Börse wäre, sondern irgendwie, ich weiß nicht, es scheint so, aber er kann natürlich auch mit seinen Vorzugsaktien da schalten und walten, wie er will. Für mich ist das ganze Ding kein Investment.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, jetzt in dieses, weil ich, man muss einfach mal sagen, die Ideen, die Fantasien, die Stories, die er erzählt, sind ja toll, aber der Markt glaubt nicht dran, deswegen haben wir hier ein KGV von 12. 12 ist halt einfach so, Satz mit X, nix. Also das ist, er redet immer davon, wie stark sie wachsen werden und wie toll alles wird, aber der Markt glaubt noch nicht mal daran, dass das Unternehmen jetzt aktuell, es ist günstiger als der Markt, als alle Unternehmen der Welt zusammen sozusagen genommen. Ja. Die haben ja so ein knappes 18er KGV. Wenn du jetzt 1000 Euro hättest, würdest du eher MSCI World kaufen oder Meta? Wenn du jetzt investieren müsstest?
Also auf dem Stand würde ich jetzt auch bei Meta, also klar, ich bin bei dir, die Visionen top. Ja. Ne? Ich bin jetzt gespannt auf die Umsetzung. Das ist genau der Punkt, warum ich warten würde. Und ich meine, es ist ein riesen und wichtiger dieses Werbegeschäft ist riesig. Ja. Ne? Machen wir uns nichts vor. Deswegen ist ja die Wertung auch relativ gering, weil ich sag mal, der Markt nicht wirklich an Metaverse glaubt, an dieses Projekt oder noch nicht wirklich überzeugt ist davon. Und das kann man ja auch zu Recht so ankreiden. Und
ja, weil sie sind brutal profitabel.
Ja,
eben. Also, genau. Wenn die wollen. Ich finde, sie sollten sich auf die Stärken konzentrieren. Und es hat meines Erachtens nach halt auch, ich weiß nicht, ob das ein First-Mover-Advantage ist, wenn sie jetzt damit rauskommen. Alles, was ich bis jetzt von der Metaverse gesehen habe, finde ich, ist totaler Schnulli.
Ja, gut.
Also ich würde mich nicht, ich würde eher eine Zoom-Konferenz machen, als hier mit einem Manne-Kicken ohne Beine mich da hinzustellen und zu sagen.
Okay, aber das ist einfach falscher Use Case, bin ich der Meinung. Also
jetzt aber zum es Beispiel soll doch erste, nicht so blöd doch, aussehen.
Die erste Werbung, also die erste Werbung von Meta, was ich jetzt mal gesehen hatte, war tatsächlich, also hat man einfach die Meta so von auf Instagram selbst beworben, um das mal zu zeigen. Und ich habe mal gerade so chirurgische Praxis, dass man das in der Metaverse, ich sag mal, üben, dass man da viel mehr Trainees und alles ausbildet. Das wäre ein praktischer Use Case, um zu sehen, wie sowas funktionieren könnte, was es helfen könnte, als wenn sie jetzt alle um irgendeinen so Schweinebauch stellen müssen und tatsächlich sezieren, was natürlich trotzdem noch stattfinden wird. Aber so einfach für Ausbildungszwecken, ganz praktisch, ganz simpel, auch sehr mal umweltfreundlich im Sinne von, es muss nicht jeder irgendwo hinfliegen oder hinreisen. Insofern sehe ich da schon sehr, sehr viel Potenzial. Die Frage ist, wie sie es machen. Und ja, natürlich ist es jetzt noch nicht so greifbar, bin ich auch voll weit. Deswegen bin ich auch nicht investiert aktuell. Ich wollte ja eigentlich relativ schnell wieder einsteigen, aber tatsächlich sind mir jetzt die Transformationsprozesse noch zu weit weg. Und wenn es dann erste Ergebnisse gibt, wäre ich dann wieder eher dabei. Und ich glaube mal, wenn es die Zukunft gehandelt wird und der Weg, wie er jetzt eingegangen ist, auch eintritt, glaube ich, dass man so Mitte nächsten Jahres schon einfach mal neu drauf gucken kann und dann, es wird ja immer die Zukunft gehandelt, dann könnte ja 2024, falls es so eintrifft und die nächsten Zahlen sich stabilisieren, vielleicht auch der Markt insgesamt wieder ein bisschen positiver reinblickt, dann wird man auch durch die steigenden Werbeeinnahmen wieder das Projekt besser finanzieren können und dann muss man die Sache neu bewerten, ganz klar.
Wir bleiben dran. Am Ball. So, ich glaube, du warst ja mal investiert in TeamViewer.
Ich bin's noch.
Ach, du bist es noch. Dann geht sicher. Das ja jetzt runter wie Öl, was ich dir jetzt hier gleich erzähle.
Ja.
Der Fonds Petrus Advisors fordert nun öffentlich einen Kurswechsel inklusive höherer Ausschüttung. Der aktivistische Investor Petrus Advisor drängt das Management von TeamViewer, mehr Geld an die Aktionäre, also zum Beispiel an dich, auszuschütten und teure Sponsoring-Deals zu beenden. In einem Brief fordert der Vorstandschef an den Vorstandschef Oliver Steil, cooler Name, und Finanzvorstand Michael Wilkens, dass man aufhört, Fußballvereine wie Manchester United oder auch Formel 1 Teams wie Mercedes zu sponsern, weil man hat einfach gesehen, es geht nicht voran mit den Umsätzen und sie zahlen ja mehr als 70 Millionen Euro pro Jahr für das Sponsoring bei Manchester United. Und sie sagen, das sei schlichtweg ein Zeichen von Hybris und schlechtem Urteilsvermögen, weil diese Summe ist das 1,4-fache vom Nettogewinn. Und die Frage ist, wann soll denn dieser Return of Investment kommen? Und was sie ausschreiben, und das ist natürlich, das finde ich schon ein bisschen humorvoll, sie schreiben, TeamViewer ist nicht SAP, Oracle oder Mercedes. Und sie fordern nun höhere Ausschüttungen für die Aktionäre, die Stabilität des Geschäftsmodells ist ja da, es ist auch ein Use Case, wir nutzen es auch bei uns bei der Arbeit, ich finde es auch richtig gut und was sie fordern und das finde ich hervorragend ist, dass sie sagen, auf diesem Niveau muss man jetzt massivst Aktien zurückkaufen. Problem, was ich sehe, ist, woher das Geld nehmen, wenn du das 1,4-fache deines Nettogewinns schon rauspulverst.
Ja gut, das ist ja
das, also
nicht von jetzt.
Vielleicht sollte man Schulden tatsächlich aufnehmen, aber aktuell die Schulden, es ist, du wirst schlecht eine Finanzierung kriegen bei dieser aktuellen Finanzlage, die sie haben. Gehst du mit? Dividenden und Aktienrückkäufe oder weiter sponsern?
Teils tatsächlich. Also ich habe mal gelernt, wer nicht wirbt, der stirbt. Oh. Und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Natürlich muss man sich überlegen, wo man was macht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Herr Steil und Wilkens selber diesen Deal jetzt nicht nochmal machen, also diese Werbeausgaben nicht nochmal neu entscheiden würden. Deswegen läuft ja dieser Vertrag auch aus. Ich meine, er ist bezahlt, er ist jetzt nicht mehr in den Büchern, in der Börse wird die Zukunft gehandelt. Ja, es war jetzt kein wahnsinniger Fortschritt, keine Frage.
Nee, sie zahlen jährlich, der ist ja noch nicht bezahlt.
Ja, aber er ist ja bezahlt, weil er läuft ja aus, der Vertrag.
Aber 2026?
Ja, für Manchester United. Ah ja, okay, na gut, okay, dann ich dachte Formel 1, da haben sie, glaube ich, dann jetzt den da gibt es eine relativ nahe Grenze, wenn die raus sind. So zumindest habe ich es im Podcast mal gehört.
Ja.
Also da gerne nochmal nachschauen, wer ist da ganz genau da eben bei Manchester.
Also mir tut es leid fürs Unternehmen.
Mag ja sein, richtig. Aber die Frage ist natürlich, Manchester United, weltweit einer der erfolgreichsten Clubs. Und ich bin auch der Meinung, wenn man sagt, über Jahre hinweg die ganzen Trikotverkäufe hat und TeamViewer auf der Brust gebrandet ist, dann hat man zumindest den Zugang und man wird weltweit zumindest bekannt. Vielleicht, wenn man 26 entscheidet, okay, ich bin Sponsoring gespannt. Machen wir nicht mehr. Dann gut. Könnte es ja sein, dass auch, ich sag mal, in der Zeit natürlich neue Kunden kommen. Und die letzten Zahlen haben gezeigt, dass das ARR und auch die Bookings deutlich in die Höhe gegangen sind. Und ich glaube, der Blick ist es nochmal wert. Denn wenn die Bookings deutlich steigen, das Revenue, das im Prinzip immer wieder kommt, auch steigt und auch die Kunden zufrieden sind, kann das durchaus auch, ich sag mal, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen sein, wenngleich ich auch überzeugt bin davon, dass es wahrscheinlich zu teuer, man hätte sich durchaus was anderes überlegen können, aber hat halt mal probiert, man hat auch mal mit Risiko gearbeitet, das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung und man wird seine lernen und ich hoffe, sie werden dann auch daraus die Statistiken ziehen können, dass man daraus lernt und dann vielleicht 2026 andere Verträge abschließt und dann ansonsten bin ich bei dir, das Geschäftsmodell ist top. Man hat jetzt gerade einen echt guten Aktienkurs, man kann tatsächlich nachkaufen und was auch sehr positiv ist, auf dem Niveau muss man sagen, hat man jetzt auch bessere Zahlen wieder geliefert, also operativ läuft jetzt nicht schlecht, insofern bin und bleibe ich dabei, überlege hier tatsächlich hier und da mal noch aufzustocken, aber dafür fehlt noch das Verlassen der Bodenphase und natürlich auch ein gewisses Umfeld, was es aktuell attraktiv macht, da bin ich aktuell noch raus.
Dann würde ich vorschlagen, wir haben ein Geburtstagskind.
Ja,
unseren Werbepartner. Herzlichen Glückwunsch. Gehen raus an Companisto. Auch Sie sind nächstes Jahr im Podcast und auch bei YouTube mit dabei.
10 Jahre.
10 Jahre gibt es sie schon. Und es gibt einen Film, eine Stunde 39, die Companisto Story. Zwei Gründer denken Wirtschaft neu. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und das Schöne ist, bei Companisto kann man natürlich ab 250 Euro in Startups investieren. Und wer uns auf Instagram folgt, der weiß auch, dass wir bis jetzt 7.280 Euro investiert haben. Der aktuelle Portfoliowert liegt bei 7.098,30. Wir haben schon einen Totalverlust mit dabei. Deswegen ist natürlich auch wichtig, hier breit gestreut, nie bereut. Yodel.io, pleite, wurde dann, glaube ich, für 1 Euro verkauft. Aber Hero Software zum Beispiel, plus 7,62%. Und Content Pepper, wir hatten auch den Gründer und CEO bei uns im Podcast, auch im Interview. Das ist einfach das Schöne, ihr könnt da immer mal reinhören und wir zeigen es euch ja immer sehr transparent. Was aber wichtig ist, wenn ihr natürlich in Startups investiert, dann seid ihr hier nicht irgendwie einer von vielen. Ihr entscheidet mit über Quartalsabschlüsse, ihr entscheidet mit über Jahresbilanzen, über Gehälter. Ja. Also das ist schon ziemlich krass. Also man ist hier als Investor aktiv auf einmal mit dabei. Hier nimmt dir das keiner mehr ab. Hier gibt es auch nicht nur einmal im Jahr eine Hauptversammlung. Nein, du kriegst ja richtige Aktien. Und es gibt ja auch diese richtigen Updates. Ich zeige das jetzt mal hier. Wir können natürlich aus Privacy-Gründen nicht draufklicken, aber es sind richtige PDFs, Quartalsberichte. Da steht, wie lange gibt es noch Geld, wieso, weshalb und warum. Und aktuell gibt es ja sehr, sehr viele Chancen. Ich glaube auch tatsächlich in der aktuellen Zeit brauchen viele Startups auch wieder Geld. Und aktuell kann man zum Beispiel bei Ameria in die Series D schon investieren. Where Nice One, oder wie heißen sie? Where Nice. Where Nice,
genau.
Where Nice. Ja. Pre-Series A, also auch hier bald ist Ende, dann geht's eigentlich an die Börse oder an Verkauf. Inhaber auch super stark, sie gewinnen viele neue Plattformen. Wir hatten
viele Kunden,
diejenigen auch bei uns im Podcast. Content Pepper, man kann jetzt wieder investieren. E-Works Mobility, finde ich auch ganz spannend. Dann Bluekist. Genau. Und Hopper Mobility, bekannt aus der Höhle der Löwen,
waren auch bei uns im Interview.
Atmo war auch bei uns. Du hast dir das Interview dann auch nochmal angehört.
Ja,
Cure Vision ist jetzt abgeschlossen. Da hattest du auch das Interview. Also ihr merkt, schaut euch das Ganze mal an. Wir packen euch die Links in den Shownotes. Und das richtig Schöne ist, es gibt auch den Sekundärmarkt. Also man kann auch tatsächlich anfangen, Sachen schon vorher zu veräußern, zu verkaufen. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Links, wie gesagt, in den Shownotes. Und Marcel, ich möchte mich bedanken. Als Top der Woche nehme ich heute unsere Community. Und wir hatten nämlich eine richtig tolle Frage. Und die Frage war, wenn ihr, oder ich lese es mal kurz vor, ich habe gefragt, wir dürfen es vorlesen. Bist du bereit? Und aus dieser Frage ist eine Idee entstanden, nämlich von Stefan. Und der Stefan fragt, hi ihr Lieben, da ihr ja auch dankenswerterweise auch nervige Fragen beantwortet, hier meine. Nervige Fragen, haben wir das schon mal gesagt?
Haben wir nie.
Nee.
Es gibt keine nervigen Fragen.
Also sind vielleicht manche Abonnenten von den Zuhörerfragen genervt. Na gut. Ich überlege seit Wochen, Ausrufezeichen, ob ich meinen 250-Euro-Sparplan mit Danner hier oder Paychecks besparen soll. Ich weiß, völlig unterschiedliche Branchen, aber mir geht es um ein stabiles, defensives Unternehmen mit moderaten Wachstumschancen, die niedrige Dividendenrendite, bei Danaher ist eher zweitrangig. Was meint ihr, wenn ihr nur eine der beiden Aktien besparen dürftet? Vielen Dank von einem treuen Zuhörer. Und am Anfang hatte ich natürlich erstmal so ein bisschen Skepsis, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, dann hier Paychecks zu vergleichen. Aber wir beide haben uns dann ja mal wieder ausgetauscht. Und da sind wir eigentlich, was war so unser Fazit? So, willst du es nochmal, was du auch mir gestern dann nochmal dargestellt hast?
Der erste Reflex ist, ja nicht vergleichbar. Ne? Völlig verschiedene Geschäftsmodelle, aber natürlich aus Investorensicht, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwo eine Basis haben und zu sagen, entweder oder, und wenn es eben nicht anders geht, dass man beide holen könnte, dann kann man ja mal zumindest die harten Fakten vergleichen. Und das hast du ja dann getan.
Genau, richtig. Und es geht einfach auch darum, wir sind, glaube ich, alle immer an der Situation, die Watchlist ist super lang.
Ja, wer kennt's nicht?
Aber am Ende hat man nicht Geld für eine super lange Watchlist, sondern nur für ein Unternehmen.
Ehe man sich verzettelt.
Und dann muss man sich natürlich irgendwie entscheiden. Und das kann man natürlich an den Hard Facts machen. Und wir hatten natürlich als Überlegung, wie nennen wir das, wenn wir dazu ein Video machen. Und daraus ist der Checkpot geworden. Ihr habt auch auf Instagram abgestimmt. Checkpot, ich muss das jetzt hier nochmal ändern. Und ich habe mir dazu überlegt, kleines Gimmick, ich habe ein Bingo-Spiel geordert bei Amazon und kann man ja auch Werbung machen, wir sind hier investiert und noch 8 Stops entfernt, dann ist das Bingo-Spiel da und auf Instagram, Marcel, haben wir gefragt in der Story, Mensch, was sind denn eure aktuellen Investment-Ideen? Weißt du, wer es eigentlich nicht geschafft hat von den Namen? Also Checkpot ist es geworden, Deal or No Deal, Only One of Two, Aktien-Duell-Check, Battle of Two. Und dann haben wir gefragt, welche Aktien gehören in jedes Depot und schauen mal, was wir hier Einsendungen bekommen haben. Die werden jetzt alle noch in diese Excel, in diese Checkpot-Excel eingetragen. Und dann werden wir hier wie beim Bingo ziehen.
Da kommt eine Nummer raus.
Da kommt dann eine Nummer und dann lassen wir die beiden gegeneinander antreten. Nächste Woche, wie gesagt, Danaher hier versus Paychecks. Ich glaube, viele werden jetzt sagen, Danaher hier ist eh viel, viel besser, würde ich immer investieren. Aber schaut einfach mal vorbei. Das Schöne ist, wir sind ja bei beiden investiert.
Genau.
Und was glaubst du, ist die am meist gegebene Antwort für welche Aktie in jedes Depot gehört?
Disney.
Nein.
Schade.
Was ist Alphabet.
Lied? Alphabet, ja, cool.
Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht hier Nummer 1 bis 30, wird jetzt nicht Alphabet sein. Idee wird dann auch sein, wir werden die gegeneinander antreten lassen. Und immer wenn wir Zeit haben natürlich, werden wir das machen. Das ist ein Format für unter die Woche. Und der Gewinner kommt dann auch in ein Wikifolio, nur zum Tracken, um einfach mal zu gucken, ob wir damit den Markt schlagen können. Aber ich glaube, am Ende tatsächlich kommt hier ein sehr, sehr schönes Depot raus.
Je nachdem, wer antreten muss.
Ja. Wer antreten muss.
Wenn Cholera und Pest antreten, wird es natürlich dann blöd. Naja. Aber das sind halt die Risiken.
Genau, aber es ist, ich bin total gespannt.
Ja,
das also, wird spannend. Ja. Ich würde auch sagen, dass wir nur ins Wikifolio nehmen, wenn es einen Gewinner gibt. Nicht, wenn es hier so einen Gleichstand gibt, Dann hat man einfach Pech. Ihr könnt uns natürlich noch für die Watchlist einfach noch ein paar Namen senden. Am besten auch in die Kommentare schreiben. Folgt uns auf Instagram. Ich würde sagen, wir machen morgen nochmal eine Story dazu und nochmal am Sonntag. Und dann wird's aufgenommen und dann wird hier schön wie beim Bingo gezogen. Ich bin am Überlegen, ob wir noch Bingo-Karten verteilen, dass man tatsächlich auch gewinnen kann, wenn die Nummer dann gezogen wurde. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmelodie. Wir schauen uns mal an, wie es denn hier so weitergehen wird. Aber hier ist auch schon das Ergebnis. Das sehen alle, die bei YouTube schon mit dabei sind.
Genau, mein Top der Woche ist Siemens. Tatsächlich meldet Siemens einen Milliardengewinn und das trotz des vielen Gegenwindes, das darf man ja nicht vergessen, aktuell ist ja auch jetzt nicht, ist ja auch, ich sag mal, ein Heavy-Geschäftsmodell, ja, ist nicht Software, was man hochskalieren kann, deswegen ein erfolgreiches Jahr am Ende, auch wenn der Gewinn deutlich geringer ist als im letzten Jahr, aber das Geschäft mit groß getrieben wird umgebaut, das ist eine positive Nachricht offensichtlich für den Markt, denn die Aktie ist angesprungen. Und der Sektor industrielle Geschäfte wuchs um 17%, Philipp. Das ist schon ordentlich. 10,3 Milliarden Dollar sind das. Industrielle Geschäfte scheint also zu laufen. Und insgesamt sind die Umsätze in diesem Jahr 16% angestiegen. Auf 72 Milliarden.
Wahnsinn.
Das ist ein gutes prozentuales Wachstum für doch diesen, ich sag mal, recht großen Konzern. Negativ waren die hohen Abschreibungen, die man natürlich aufgrund der Beteiligung bei Siemens Energy hat, beziehungsweise auch bei Siemens Gamesa, ja, da ist man ja doch noch recht groß mit dabei. Und so blieben unterm Strich 4,4 Milliarden Euro Ergebnis übrig nach Steuern. Und ja, das ist, wie gesagt, ein Rückgang, aber eben hier der Grund, die Abschreibung, nicht das operative Geschäft selbst, was natürlich wiederum positiv ist. Siemens Energy hat sogar noch die Dividende gestrichen. Ist erstmal positiv natürlich, wenn man sieht, dass man hier sich ein bisschen auf das Richtige fokussiert. Siemens hält 35% an Siemens Energy. Die Dividende von Siemens selber ist aber wiederum raufgegangen auf 4,25 Euro je Aktie. Durchaus ordentlich. Und jetzt möchte man sogar noch das Geschäft mit den Getrieben und Motoren, was ja eigentlich auf der Verkaufsliste steht, um 3 Bereiche erweitern. Ja. Und dieses Unternehmen würde dann 3 Milliarden Umsatz machen und hätte 14.000 Mitarbeiter, also auch kein kleines Unternehmen, und würde dann quasi unabhängig von Siemens aufgestellt werden. Also schon wie Siemens Energy, Siemens Gamesa und Siemens
Healthineers. Also eine Holding.
Eine weitere
große Holding.
Genau, ja. Ein weiteres Geschäftsfeld, was quasi dann wahrscheinlich sogar vielleicht irgendwann an die Börse kommt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hier ein bisschen Umstrukturierung, um wirklich als Holding zu fungieren offensichtlich. Und Ziel ist es eben hier auch wieder einen Global Player im Bereich der Elektrifizierung auf eigenständige Beine zu setzen und eben hier Synergien zu nutzen von verschiedenen Teilunternehmen. Finde ich gut, weil die Entwicklung richtig ist in meinen Augen. Und am Ende tut natürlich das ganze Thema Gamesa am meisten weh, weil das reißt nicht nur bei Siemens Energy große Lücken, sondern ja auch, wie man sieht, jetzt hier bei Siemens mit dem Gewinn. Aber die Abschreibungen sind jetzt durch. Und wenn man es schafft, Siemens Gamesa so ein bisschen wieder aufzuhübschen, dann kann man hier durchaus auch ein paar Chancen nutzen.
Ja, ich denke, also für mich ist es kein Investment.
Nein, nein, also
ich aber würde auch nicht investieren. Es ist, das Management scheint hier mit den Aufspaltungen schönen Mehrwert zu heben.
Genau, der Weg ist gut.
Glückwunsch dafür. Glückwunsch gehen raus an alle, die investiert sind in ThyssenKrupp. Wieso, weshalb und warum? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare oder auch auf Instagram als Nachricht. Weil Thyssen hat jetzt bekannt gegeben, es wird eine Dividende wieder geben. Das ist ja auch schön und gut. Im gleichen Atemzug hauen sie aber auch noch eine Gewinnwarnung raus für nächstes Jahr und sagen, es wird einen Gewinnrückgang geben.
Hallo Aktionismus.
Hä? Ich versuche irgendein Beispiel zu finden.
Ja,
das ist irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wie als wenn ich dir mein Auto leihe.
Ja.
Und du weißt, dass ich umsonst tanken kann, du aber trotzdem mir in voll tankst und dann ohne Auto dastehst.
Ja, okay, die Metapher ist zwar weit hergeholt,
also,
aber ja.
Also irgendwie, ich versuche irgendwie.
Es ist gar nicht so einfach, weil es ist so suspekt, was man da entschieden hat in meinen Augen, dass ich es auch fast als Flop mitgenommen hätte, aber du warst eher.
Also ja, das ist einfach kurzfristiges Denken vom Vorstand. Die Aktie ist brutal runtergekommen, dann würde ich auch eher sagen, wir wissen, es wird schwierig, aber es wird irgendwann besser, deswegen nehmen wir jetzt das Geld und kaufen Aktien zurück. Aber Dividenden sind ja auch immer dafür da und das muss man einfach wissen, wenn der Vorstand nicht mehr weiß, was er mit der Kohle machen soll, dann gibt er das aus dem Unternehmen raus. Ja, noch schwierig. Ich bin gespannt, ob du meinen Flop jetzt noch toppen kannst.
Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal zwei Punkte dazu noch und zwar, also erstens ist es billiges Aktionärsfangen.
Ja.
Weil man sagt, ich zahle wieder eine Dividende, also hole ich mir ein paar Aktionäre, die gerne auf Dividenden stehen und auf diese Meldung ansprechen, zurück.
Ja.
Das gibt's ja durchaus. Und was mich sehr, sehr stört, ist dieses kurzfristige Denken, weil man weiß ja, dass dieses Jahr schon nicht so gut läuft. Und warum sollte man dann schon das Geld, was man eigentlich braucht, weil man ja auch vor allem im nächsten Jahr auch wieder Herausforderungen hat, was man ja selbst sagt, dass man nächstes Jahr Probleme auch wieder haben wird operativ, warum dann nicht die Körner beisammen halten und dann vielleicht das Beste draus machen? Aber ja, ich glaube, wir haben unterschwellig das meiste dazu gesagt und was soll man noch machen? Mein Flop der Woche ist leider auch in Deutschland und aktuell, nach wie vor in Wolfsburg natürlich tätig und da ist ganz klar, das geht um VW und jetzt gibt es sogar Pläne, dass man das Werk nicht ausbauen wird, beziehungsweise kein zweites Werk dort hinsetzen möchte. Das war ja die erste Idee war ja, ein neues Werk zu bauen in Wolfsburg und diese Fabrik auszubauen mit einem zweiten Standort. Und das wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und in dieser neuen Fabrik sollte der VW Trinity gebaut werden. Habe ich noch gar nicht gesehen, habe ich noch nicht gehört. Habe mal gegoogelt, soll der Passat-Nachfolger sein? Also so, ich sag mal, wie der ID3, ID4, ID5. Soll es quasi dem Passat so ein bisschen mit widerspiegeln. Nun aber das Problem, dass
ein Tesla-Jäger.
Oder wenn man so möchte, auch das. Das
sieht schon ganz gut aus. Sieht
gar nicht schlecht aus. Bin völlig bei dir. Habe auch mal gegoogelt und war überrascht. Wahrscheinlich auch sehr.
ID6.
Ja, auch das. Es ist dann, ich sag mal, eine schöne Möglichkeit, hier, ich sag mal, den Markt auf diesem Segment wieder abzuholen. Ne? Finde ich super. Sollte eigentlich 26 auf den Markt kommen. Doch Philipp, jetzt kommt's. Das macht's zum Flop der Woche, denn das Fahrzeug selber wäre es jetzt nicht wert, als Flop ausgestellt zu werden. Es verzögert sich auf 2030 um 4 Jahre. Und warum? Grund sind die Softwareprobleme, Philipp.
Oh.
Carriot ist ja das große Thema gewesen bei Herbert Dies, ist nach wie vor ein Problem. Und
ich mache die Webseite aus, ich will hier für sowas keine Werbung machen. Ja.
Jetzt verschiebt sich nicht nur der Start von Trinity, sondern es verschieben sich auch weitere Produkte, also Fahrzeuge, die eigentlich geplant waren für ein gewisses Datum, für ein gewisses Jahr, nach hinten raus, einfach weil man diese Software nicht unter Kontrolle bekommt. Und deswegen hat eben jetzt der neue Chef, der Herr Blume, das ganze Thema mit der Fabrik erstmal auf Eis gelegt, auf unbestimmte Zeit, und man hat die Modelle verschieben müssen. Und das ist eigentlich, also ist einfach traurig, dass es wirklich an der Software scheitert. Denn ich glaube, es ist möglich, das Ganze zu umgarnen. Und ich glaube, hier wird man vielleicht auch bereuen, dass man Herbert Dies so sang- und klanglos untergehen lassen
hat. Ich bin einfach begeistert, dass wenn man sagt, der Tesla-Jäger.
Ja gut, das schreibt die Presse.
Man kann ja Jäger sein. Das Problem ist nur, wenn du im falschen Wald bist. Ne? Das ist, und das Tier, was du eigentlich erlegen willst, ist gar nicht bei dir im Wald und du sitzt da und wartest und jetzt wartest du noch bis 2030.
Ja, bis 30, das ist halt echt heftig. Bis dahin kann so viel, also da können Konkurrenten, das muss ja nicht nur Tesla sein, wir müssen an NIO denken, wir müssen an BYD, die kommen jetzt alle auf den deutschen Markt. Ich habe jetzt mal gestern gegoogelt, genau aus diesem Grund, und ich meine, ein NIO-Fahrzeug ist im ähnlichen Preissegment. Die Frage ist, ob man sich ein chinesisches Auto kauft am Ende. Ne? Wahrscheinlich gibt es da Gründe, die dagegen sprechen.
Klar.
Aber wenn keine Alternative da ist, diesem Segment, ist ja die Frage, macht man es?
Kollege von mir, jahrelang VW-Dienstwagen, hat jetzt vor 3 Wochen Model Y bestellt. Ich glaube, am Montag oder am Dienstag kann er es holen.
Ja,
genau. Meiner
kommt jetzt auch bald.
Also auch wieder einfach wieder, einer wieder weg.
Genau, aber es ist ja, muss nicht mal Tesla sein. Ne? Also viele sagen ja, Tesla misst alles so gut, würde ich unterschreiben, ist okay, es soll jeder für sich selber entscheiden. Wir sind in der freien Welt, das ist völlig in Ordnung. Mir geht es nur darum, dass sich VW hier selber tatsächlich sehr, sehr stark immer noch ins eigene Fleisch schneidet. Und dieser Markt, den sie ja, ich sag mal, zu verteidigen haben und vielleicht auch mit dem E-Mobilität zu, ich sag mal, neu aufzubauen haben, hier können so viele davonfahren und mit wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss jetzt nicht nur Mercedes-Benz oder BMW im oberen Segment sein, das können eben auch die chinesischen Hersteller sein, die jetzt mit Masse hierher kommen und durchaus ihre Autos auch vertreiben werden und das wahrscheinlich auch erfolgreich.
Ich habe heute gelesen, dass Elon ein CEO für Tesla sucht.
Ja,
und es wird spekuliert, dass es der Dies wird.
Das wäre natürlich super geil.
Und dann wäre natürlich zu seiner Kündigung, haben wir das, glaube ich, hier in diesem Podcast gesagt, dass er zu Tesla gehen wird, wenn er irgendwo noch hingeht, weil er eh immer so ein Fanboy war. Würde Sinn machen.
Ja, schauen wir mal. Lass uns überraschen.
Ich bin gespannt. Wer natürlich auch mal wieder überrascht hat, wie immer, das ist der Großmeister, die Investmentlegende, der CEO der Berkshire Hathaway, der Mann, der über die teuerste Aktie der Welt herrscht, nämlich Warren Buffett. Berkshire, gucken wir uns mal den Kurs heute an. Berkshire Hathaway A, es gibt ja A und B Aktien, A-Aktie. Marcel, wenn du dir heute eine kaufen möchtest, $467.882.25. Würde mich jetzt natürlich interessieren, wie hoch ist der Spread, wenn man sowas kaufen will.
Ja, auch witzig vielleicht der Sparplan, wenn man den drauf macht.
Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber ich gucke jetzt mal.
Wann habe ich die erste Aktie vor?
Ich gucke jetzt mal, tatsächlich,
25 Euro Sparplan. Aber auch das geht.
Ah, es gibt jemanden auf Instagram, der die Woche gepostet hat, dass er bald so viele Premium-Aktienanalysen verkauft hat, dass er sich dann eine Berkshire A-Aktie kaufen wird.
Ah, siehst du?
So, Berkshire. Warte.
Ja?
BRK.A. Punkt A.
Genau, das ist das Kürze.
Da ist Kürze. Jetzt bin ich mal gespannt. Kaufen?
Mhm. Oh. Die Aktie ist auf jeden Fall im Plus heute. Und auch zuletzt nicht schlecht gelaufen.
Also. TradeGate. Ne, wir gucken mal hier. Wo ist die New York?
Also Philipp sucht nach dem Spread, um das mal kurz noch also leicht zu sagen. Ne, falls die Stille eintritt.
467.841. Zum Ask 468.000.
Ja, das ist also eine kleine Differenz.
Ja, es geht, $250.
Ja, aber $250?
Hätte jetzt mit mehr gerechnet. In Deutschland, wenn du hier bei TradeGate kaufen möchtest, ein Taui.
Ja, also ein 1.000er Spread ist natürlich schon heavy, ne?
Ja, für uns gut, kleine aber Läger. Für dich ja nicht mehr. Oder für andere.
Schön wäre es, ja, wenn es schon so wäre.
Genau,
ja.
Also Warren Buffett hat mal wieder, die Woche gab es ein Depot-Update bei ihm. Und dazu gibt es auch wieder einen super Artikel auf Seeking Alpha. Den gehen wir jetzt einfach ganz entspannt mal durch mit euch. Das Schöne ist, es gibt aktuell über unseren Link ein richtig cooles Seeking Alpha Angebot. Schaut mal dort in die Shownotes. Und wusstest du, Marcel, der Wert von seinem Aktienportfolio ist von 300 Milliarden auf 296 Milliarden geschrumpft. Und die Top 3 Holdings, was denkst du, wie viel Prozent machen sie von seinem Depot aus?
Die Top 3?
Ja.
Boah. Vielleicht schon 60, 70, ne?
60%. Ja. Also schon enorm. Und was hat er? Er hat 3 neue Aktien dazu gekauft. Einmal, ich glaube, das ist voll durch die Nachrichten gegangen, TSMC, Taiwan Semiconductor. Und er hat so viel gekauft, dass es jetzt 1,39% von seinem Portfolio ausmacht. Dann hat er gekauft Louisiana Pacific. Habe ich noch nie von gehört vorher. Du?
Immer gehört, ja, aber
also nicht sie sind eigentlich so im ganzen Constructing, also sie sind so ein ja, Produzent. Also sie okay. bauen verschiedene Sachen, auch Häuser.
Ah ja.
Also das ist so.
Also ist sie auf dem Hausbauer?
Ja, so eine Art, aber ich würde eher sagen, sie machen noch verschiedene Sachen mehr. Also es gibt verschiedene Sachen, die sie einfach anbieten, aber doch im großen Teil sind sie einfach Hausbauer. Und auch da hat er nochmal zugelegt und ist auch hier eingestiegen. Aber hier muss man natürlich auch sagen, 0,1% von seinem Portfolio. Dann hat er die Jefferies Financial Group gekauft. Jefferies hört man immer mal so ein bisschen. Ja. Und dann hat er sich dazu entschieden, dass er einfach auch so ein Stake Disposal macht. Was heißt eigentlich ein Stake Disposal? Also wo er Sachen verkauft. Und das Schöne ist auch hier, Seeking Alpha kann man bei Chrome einfach dann von Englisch auf Deutsch stellen. Und er hat bei Store Capital tatsächlich auch verkauft und er hatte diese Position aufgebaut im Q2 2017 und der Kurs ist dann aber auch schön gestiegen und der Aktienkurs liegt jetzt, also er ist damals zu $20,25 eingestiegen und hat jetzt zu $31,65 teilweise auch verkauft und das Unternehmen wird nämlich übernommen.
Übernommen, ja.
Ja, genau. Von Oak Street und somit
macht keinen Sinn mehr zu halten.
Genau. Ja, klar. Dann hat er natürlich wieder nachgekauft. Und nachgekauft hat er weiterhin beim Big Oil, bei Chevron. Ja. Ist also jetzt schon in den Top 3 mit 8% von seinem Portfolio. Dann hat er weiter bei Oxy gekauft.
Bald gehört ihm das Ding. Ja.
Also es ist unglaublich. Er hält jetzt 28% von Oxy.
Wann muss
also von Occidental Petroleum.
Wann muss er ein Übernahmeangebot machen?
Ich glaube, er hätte schon eins. Nee, er hat sich ja diese Berechtigung geholt. In den USA ist das, glaube ich, alles ein bisschen anders.
Ach so, ja, okay.
Deswegen kann ja auch Global Foundry zum Beispiel von vielen gehalten werden. Dann hat er bei Paramount gekauft.
Auch interessant. Hat
er auch wieder aufgestockt. Und 14% mehr der Aktien hat er zwischen $24 und $38 gekauft. Und Der Kurs ist natürlich brutal runter aktuell gekommen. Dann hat er die Calnese Corporation gekauft. Calnese habe ich noch nie gehört.
Kannst du es kurz buchstabieren?
Celanese. Mhm. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Ich lasse es mal kurz auf Deutsch übersetzen. Technologie- und Spezialwerkstoffunternehmen produziert und vertreibt technologische Hochleistungspolymere in den Vereinigten Staaten. Ah, also auch hier Plastik.
Ja.
Also auch hier wieder sehr, sehr interessant. Dann hat er RH Inc., das ist doch
Luxuskette.
Genau, eine Luxuskette, auch brutal.
Hat er aber aufgestockt, glaube ich, hat er das schon gehabt. Ne?
Genau, hat er auch jetzt aufgestockt. Genau. Wo hat er Aktien verkauft? Activision Blizzard.
Macht auch Sinn nach der Übernahme.
Ja, und tatsächlich, Activision hat ja ein Riesenproblem. Weißt du, hast du das mitbekommen, dass sie ihren Vertrag in China nicht verlängert haben mit NetEase? Und du kannst dort bald kein World of Warcraft mehr spielen.
Das bitter für
Activision ist es ziemlich brutal.
Wahrscheinlich auch für NetEase.
Ja. Dann die US Bank Corp. Auch hier hat man verkauft. Bank of New York, Kroger, General Motors. Und was hat man gleich gehalten? Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody's, DaVita, die Citigroup.
Die üblichen Verdächtigen.
Verisign, Amazon. Also er hat viel geh- und verkauft, hat auch neue Positionen aufgebaut und er ist ja natürlich auch einfach dafür bekannt, ne? Er kauft, wenn die Kanonen donnern und aber ich finde es einfach super interessant.
Ja, RH finde ich dann runter eine der spannendsten Sachen, denn ich glaube, die Aktie ist jetzt hier von $700 runtergekommen.
Brutal. Auf
270.
KGV und von 12.
Genau, sie sind wie Meta bewertet, muss man sagen, also rein KGV-technisch. Ja. Und sie sind, ich sag mal, erfolgreich im operativen Geschäft. Ja, sie waren natürlich enorm hoch bewertet, das darf man nicht vergessen, aber man hat trotzdem steigende Umsätze, steigende Gewinne und das auch nicht ganz so schwach. Insofern, klar, man zahlt keine Dividende, aber insgesamt, glaube ich, ist hier eine gewisse Bewertungsabschlag, der vielleicht gar nicht notwendig sein müsste. Insofern vielleicht ein guter Schachzug, auch jetzt nach der, oder bei der Bodenbildung, die sie ja hier angekündigt hat. Ist noch nicht komplett abgeschlossen, aber es sieht zumindest ganz positiv aus. Und ich glaube, wenn diese Aktie wieder mal in eine Rallye übergehen könnte, dann sieht das hier recht gut aus. Finde ich ziemlich spannend und ich glaube, und das ist wirklich das nicht nur deswegen auch durch die Medien gegangen, eins der besten Zukäufe wird TSMC sein. Das finde ich sehr mutig.
Ja.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr chancenreich, keine
ist
Frage.
Ist mit einer seiner, ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Auf Platz
10. 10 größte Positionen in seinem Portfolio. Größte Position ist Apple mit 40%, Bank of America 10 und Chevron 7. Dann kommt Coca-Cola. Aber das, was der da natürlich hält, das ist 400 Millionen Aktien. Leute.
Wahnsinn, ne?
Das ist also, der kommt vor Lachen nicht mehr
in den Schlaf. Wenn man doch an welchem Kurs er gekauft hat.
Ja, also.
Das wäre wirklich mal spannend.
Ist, aber was er auch hat, ne? Moody's, also sehr viele US-Banken, das, aber er weiß, was er macht.
Absolut.
Das ist, ich lese gerade seine Biografie, Das Leben ist ein Schneeball, oder seine Autobiografie. Hochinteressant, er geht immer den anderen Weg. Und er lässt sich auch nicht, und das ist das Schöne bei ihm, er ist einfach konsequent. Er geht konsequent seinen Weg und das ist einfach auch das, was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt und möge er noch lange leben.
Absolut.
Und ich denke, wenn man in ihn investieren möchte, sollte man einfach auch Berkshire-Aktien kaufen. Vielleicht jetzt nicht die A-Aktie, sondern für $310 gibt es aktuell auch die B-Aktie.
Auch nicht allzu teuer, muss man sagen.
Nö, KGV von 20 und es ist einfach, er weiß, was er macht.
Genau, die Frage ist nur, was passiert, wenn er doch mal...
Ich glaube, das ist auch alles geregelt. Er hat ja schon seinen Nachfolger.
Ob es dann genauso erfolgreich ist.
Ja, es wird erstmal runtergehen, glaube ich.
Ja.
Aber er kauft ja auch Aktien nach. Also er weiß schon, was er macht. Er ist ein aktiver Investor und lässt jeden aktiv daran teilhaben. Und die Berkshire B hat gemacht 250% in 10 Jahren und hat auch seit 1998 501% gemacht.
Ja, ist schon ordentlich. Ja,
ich glaube, langfristig macht
kein
man...
Kein Fehler, das definitiv
macht man hier nichts falsch.
Ich möchte noch auf Taiwan Semiconductor zurückkommen. Ja. Und ich glaube, wir haben ja vorhin so ein bisschen diese Entspannung, vielleicht auch diese guten Signale von dem G20-Treffen mit angesprochen. Und ich glaube, das sind ja positive Tendenzen, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr auf Wachstum geht und Co. Und ich glaube, wenn das der Fall sein sollte, dann könnte natürlich auch dieses Horrorszenario, dass man Taiwan überfällt, dass man Taiwan zurückholt, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen nach hinten geschoben wird und das vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist. Das ist ja so das große Risiko, was wir einschätzen, warum Taiwan Semiconductor für uns zumindest kein Kauf ist, aber wir natürlich jeden verstehen können, weil das ein sensationelles Unternehmen ist. Und wäre das woanders, wäre es wahrscheinlich für mich ein absoluter Depotkandidat.
Ja.
Aber ich glaube, gerade auf dem Niveau und so wie es jetzt Buffett macht, ich glaube, das ist kein Fehler und ich glaube langfristig.
Aber die Market Cap 403 Milliarden Dollar.
Ja, klar. Ja.
Also das ist ja. Das ist brutal.
Ja, das stimmt.
Das ist jetzt kein kleines Unternehmen. Wen hast du uns denn diese Woche mitgebracht als Investment-Idee? Und ich würde vorschlagen, deine Investment-Idee kriegt Platz 24 beim Checkpot.
Oh, das ist aber lieb.
Na dann, los. Ja,
tatsächlich würde ich...
Aber bitte sie, Hauptsache sie ist jetzt hier nicht unter den ersten 23. Die Deutsche Bank hat es auch geschafft.
Wirklich?
Ja.
Na dann.
Das ist aber, glaube ich, eher ein Joke.
Okay, also ich würde tatsächlich heute als Investment-Idee schon die heute angesprochene Palo Alto Networks mit reinbringen ins Spiel, weil sie wirklich so stabil und so gut laufen,
Palo Alto.
Dass man, glaube ich, langfristig hier wenig Fehler machen kann.
Dann habe ich mitgebracht die Canadian National Railway. Und wieso, weshalb und warum? Ich habe auch dazu wieder auf Seeking Alpha einen tollen Artikel gelesen, wieso man in Güterzüge investieren muss und sollte. Und wir sind ja heute beim Thema Warren Buffett und Warren Buffett sagt auch ganz klar, es gibt drei Highlights für ihn, die Kosten- und Umweltvorteile gegenüber dem LKW, die Kraftstoffeffizienz, die zu besseren Betriebskosten führen können, und der steigende Bedarf an Güterzügen, dass man immer mehr und mehr transportieren möchte. Und das Netz, wenn man sich das einfach mal anschaut, von Canadian National Railway. Es geht einmal von Vancouver bis nach Halifax, also von der Westküste bis an die Ostküste und runter bis nach New Orleans. Und jetzt hat man eine Kooperation auch bekannt gegeben mit Union Pacific und Norfolk Southern. Das bedeutet einfach, wenn man jetzt Güter transportieren möchte, muss man nicht mehr mit allen drei sprechen, sondern nur noch mit einem, und dann hat der Zug auch keine Bremse.
Macht
Sinn. Und die Aktie ist nicht billig. Das muss man auch tatsächlich sagen.
Stabilität kostet, ja.
Stabilität in solchen Zeiten kostet einfach. Wir haben ein KGV von 21 und Analysten gehen aber davon aus, dass wir jetzt auch nicht mehr so stark beim Umsatz wachsen werden. Also knapp 11% für dieses Jahr, nächstes Jahr 3,8, dann 4,4. Gewinne je Aktie scheint man besser zu konvertieren in Umsätze scheint man besser in Gewinne zu konvertieren. Hier soll der Gewinn steigen um 19%, 7,9 und 9,9%. Aber ich glaube, als langfristiger Investor auf Sicht von 10, 15, 20 Jahren kann man hier sehr, sehr viel Spaß haben. Was glaubst du, wie viel Prozent hat die Aktie gemacht seit dem 12.02.1996?
Ach Gott. Keine Ahnung.
Der Zug hat wirklich keine Bremse.
Ja, sicherlich. Wahnsinn. Wie auch
Union Pacific. 4.053%.
Ja, einmal alt werden mit der Aktie. Ne?
Das also kommt auch mit drauf hier. Canadian.
Haha.
So, was sagst du dazu?
Ja, gute Idee. Glaube ich auch, was Robustes, was Stabiles. Ja, ist jetzt wenig.
Gibt jetzt so ein bisschen die Fantasie, sagst du ja, ne?
Ja, nicht unbedingt. Ich kann das total nachvollziehen, dass ich sag mal, klar, wird sich vieles weiter auf die Schiene noch verlagern. Klar, die Last Mile wird immer mit einem LKW vonstatten gehen, keine Frage, aber tendenziell natürlich mit einem gewissen Wettbewerbsvorteil. Mir fehlt so ein bisschen die Strategie noch zu sagen, okay, wo baut man jetzt nachher aus, wo wird man dann noch mehr ermöglichen. Das ist für mich so ein bisschen unreizend.
Aber oder? Du hast ja eigentlich auch so, ich glaube, du kannst über die Schiene auch so schnell eine Oberleitung machen und das dann alles elektrisch auch machen.
Naja, gute Züge, ja klar, keine Frage. Das ist aber
eigentlich ganz cool.
Ich sehe halt nicht nur den logistischen Part, würde ich sagen, ja klar, da gibt es noch Wachstum, aber ich fühle es nicht so wirklich. Also das ist wirklich eine reine Gefühlssache, eine Bausache.
Das wir müssen den raus. Marcel mal das 49-Euro-Ticket schenken.
Unbedingt.
Und dann fühlt er die Deutsche Bahn.
Ja, genau, dann ist das abschreckender wahrscheinlich.
Lustig, eigentlich eher traurig.
Okay.
Deutsche Bahn gefahren, ja. Die wussten schon, dass der Zug ausfällt, aber die sind nicht in der Lage, dass in der App, also dass du eine Push-Nachricht kriegst.
Ja, so einfach mal so erinnert oder
ich stand dort, buff, Zug ausgefallen. Dann hatte ich ein Glück, dass ich erste Klasse fahren durfte. Aber selbst da ist nicht garantiert, dass du eine Zugreservierung kriegst.
Ah.
Also eine Platzreservierung. Also musste ich eine Stunde warten, den nächsten Zug nehmen. Da sitzen Leute, die zahlen, also Strecke Leipzig-Hamburg, kurzfristig gebucht, 180 Euro und haben keinen Sitzplatz. Die sitzen dann im Flur.
Ich weiß nicht, wie das Argument lautet, warum man dann nicht das Auto nimmt. Weil
also, für
180 Euro bin ich da hochgefahren.
Damit belassen wir es.
Ja, ist schon
verrückt. Und kommen zum Ausblick für die nächste Woche.
Es gibt wieder Quartalszahlen, lieber Philipp.
Na dann, mach
aber
mal lauter.
Nicht mehr allzu viel natürlich. Also Edge Island wird am Montagabend noch berichten. Dell ist mit dabei und auch Zoom wird sehr spannend.
Oh, wir müssen ja wieder entscheiden, wen wir hier.
Ja, das stimmt. Dienstag, Medtronic ist mit dabei. Wie immer spannend. Baidu wird berichten. Best Buy ist mit am berichten. Und außerdem am Abend Autodesk. Für mich so das Highlight an dem Tag mitunter. Am Mittwoch gibt es Zahlen von Brosus. Sehr interessant insofern, dass man mal sieht, wie sich die Entwicklungen da gerade auch mit der Tencent-Investition sich vonstatten gegangen sind. John Deere ist mit dabei. Auch da gibt es Zahlen. Tolles Unternehmen, keine Frage. Xiaomi wird berichten. Und dann ist es eigentlich vollbracht. Die Quartalssaison ist im Prinzip durch. Und Donnerstag und Freitag nichts wirklich Wichtiges zu berichten.
Na dann schieß mal los. Wen willst du haben? Pick den Ersten.
Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal wieder Zoom genauer an.
Ja. Okay, Nummer 1 Zoom. Dann, wir nehmen Medtronic.
Okay, lange nicht mehr gesehen.
Dritter.
Autodesk.
Okay, ich bringe mit John Deere.
Mhm.
Und?
Komm, Baidu. Baidu ist gut, ja.
Wir gehen nach China. Siehst du hier, die FOMO lässt uns nicht aus.
Nein, nein, aber ich glaube, finde schon, wir sollten uns darüber natürlich oder mit beschäftigen, weil es gehört natürlich auch zu unseren Investments.
Wir haben die 5. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. 1:17 habt ihr mit uns durchgehalten. Wir sagen Dankeschön. Folgt uns, abonniert uns, gebt uns Like. Macht immer irgendetwas, was dieses ganze Projekt hier unterstützt. Denn wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.